Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo Alex.
Hallo liebes Kellerchen. Na, wie ist die Lage in Cologne?
In Cologne, du, ich komme gerade von der Arbeit. Ich hatte heute einen guten Tag. Ich habe gestern so viel weggeballert, dass ich heute echt mal einen entspannten Tag hatte. Das hatte ich selten.
Richtig schön was weggeballert. Ich bin auch heute den ganzen Tag in der Arbeit gewesen, in meinem Wohnzimmer. Du weißt ja, als freier Journalist und Autor, da arbeite ich, wo ich will, wie ich will und wann ich will.
Du hast einfach das perfekte Leben, Alexandre.
Das
stimmt. Wobei man bei der Nähe zu meiner, ja.
Ich bin wie ein OB, weil mit meinem Job kann ich reiten, Radfahren, alles nebenbei.
Und du kannst auch alles absetzen, weil alles hat ja irgendwie mit dem Job zu tun.
So,
ne?
Richtig.
Naja, man muss bei mir sagen, meine Arbeit ist 5 Minuten Fußweg entfernt. Ich habe auch schon krassen Luxus, ne?
Das stimmt.
Ja.
Wobei man dazu sagen muss, in Köln ist ja fast alles 5 Minuten voneinander entfernt.
Ja, aber die Nähe ist schon, also da muss ich schon sagen, das war ein Grund, warum ich in letzter Zeit die Firma so wenig gewechselt habe, ne? Ja. Weil auch ich bin ja freie Aufnahmeleiterin, just saying. Mhm.
Du kannst,
falls zufällig jemand einen Job ab Januar hat.
Ich kenne da eine freie Aufnahmeleiterin, die sucht den Job ab Januar. Ach, herrlich ist es. Du, ich sag's dir, hier geht's gerade total ab. Bei uns ist gerade Marillenernte in Österreich.
Ah, oh, cool.
Kennt man das aber bei euch, Marillen, wie in Aprikosen, ja, oder ist das?
Aber ich kenne Marille nur vom Marillenschnaps, den ich immer von Freunden aus Österreich bekomme.
Genau, aber du weißt schon, was da drinnen ist in dem Marillenschnaps. Das sind so kleine orange Früchte.
Ja, die sind immer auf dem Etikett auch drauf.
Ja, also bei uns ist gerade Marillenernte, jetzt gerade die Wachauer Marille ist gerade total im Gespräch. Es ist jetzt auch wieder die diesjährige Marillenkönigin Aprikosa gekürt worden. Und überall an den Straßenrandständen gibt es neben Erdbeeren auch Marillen. Und ja, das muss man echt sagen, die Wachauer Marille, ich glaube, die ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe oder sowas.
Ehrlich?
Ich meine, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht rede ich jetzt auch einen Blödsinn.
Und die Königin, die ist so wie die Weinkönigin bei uns in den Weingebieten,
ja,
die vertritt
genau.
Die Marille in ganz Österreich.
So, genau.
Die Aprikose.
Die Aprikose.
Also ich habe das ja, also ich komme ja nicht aus so einer Weingegend in Deutschland, aber wenn ich dann mal so an der Ahr bin und auf den Weinfesten, die sind ja dann immer im Oktober, das ist unfassbar, da musst du uns auch mal besuchen kommen, das ist lustig ohne Ende. Also mehr Dorf geht gar nicht und wie dann da die Weinkönigin hofiert wird und ich dachte mir so, warum bin ich eigentlich keine Weinkönigin?
Ich glaube, du bist zu cool für eine Weinkönigin. Ich glaube, wer Weinkönigin wird, das sind so ganz eigene Frauentypen. Das sind so Frauen, die reiten und so Streber. Das sind so
und
Streber.
Und so Perlenohrringe tragen. Ne?
Genau, Perlenohrringe und wahrscheinlich auch ein Ralph Lauren Polo mit aufgestellten Kragen. So mal, wenn man mal so weggeht abends.
Und ist die Aprikosa auch so?
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, ehrlich gesagt. Ich habe sie mir nicht angeschaut. Aber die wird wahrscheinlich genauso farblos sein.
Und die haben immer so geflochtene Zöpfe an beiden Seiten und die schnüren die sich dann vorne so an der Stirn zusammen, ne?
Ich weiß nicht, ob das bei Aprikosa der Fall ist, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja das so wie Schützenkönigin, ne? Die schauen ja auch so aus.
Und entweder ganz schmal oder ein bisschen braunhaarig und ein bisschen proper.
ein bisschen mehr auf den Hüften, vor allem im Taillenbereich, ja. Genau. So sehen die aus. Und was ich auch immer sehr, also was mich eigentlich traurig macht, ist, die gehen ja dann extra in so Brautmodengeschäfte oder Ballkleidergeschäfte und kaufen sich dann so Kleider, die meistens halt wirklich ganz schlimm aussehen.
Ja. Und da fragt man sich dann, habt ihr euch das selber ausgesucht oder hat der Bürgermeister gesagt, bitte Aprikosa? Sonst hast du ja immer Mini-Kleidchen an, aber jetzt zum Dorffest.
Aprikosa, heute trägst du rosa. So.
Schön.
Ja.
Ach, ja, Marilla.
Aber dich könnte ich mir auch gut vorstellen als Weinkönigin, ehrlich gesagt.
Ja, total. Also ich als Naturweinkönigin, das wäre doch mal was.
Stimmt, das wäre aber wirklich was.
Wir machen das,
ja,
das auf einer Messe.
Ja.
Ja.
Die Naturweinkönigin.
Lass uns auf der Charakter mit dem Kovac heißt er doch sprechen, dass wir eine Naturweinkönigin küren.
Das wäre doch mega. Und die hat dann aber wirklich nur ganz was ganz Knappes an oder nur ein Bikini oder sowas.
Aber ich möchte es ja werden. Ich würde ungern im Bikini sein. Ich wäre gerne so lässig schick, ja.
Aber du bist doch sonst immer gerne im Bikini, wenn du in Berlin bist.
Jetzt verrat doch nicht alles.
Ah, das ist doch ein Wortwitz gewesen.
Ich weiß, wegen des Einkaufszentrums.
Ja.
Aber das verstehen die anderen ja nicht.
Nicht so gut angekommen, okay.
Nee.
Ich bin heute ein bisschen überdreht. Ich habe heute, ich schreibe gerade ein Drehbuch-Konzept für eine Serie, über die ich leider nicht sprechen kann. Aber ich habe heute ungelogen 8 Stunden lang an diesem Drehbuch geschrieben und bin jetzt richtig brainfucked, ehrlich.
Dann raucht der Kopf so und das Schlimme ist, bist du auch schon an dem Punkt, wo du die Rollen so krass entwickelst?
Ja.
Mit so dreidimensionale Charaktere, sagt man ja, um jetzt mal kurz in die Filmwelt abzudriften. Und das bedeutet eigentlich, du musst einen Charakter immer so auswählen, dass er mehrere Eigenschaften vereint. Also der darf nicht nur lustig sein oder nur traurig, sondern der muss dreidimensional sein, sodass sich der Zuschauer damit identifizieren kann.
Natürlich. Und der muss ja auch eine Fallhöhe haben.
Ja, und der muss eine Vorgeschichte haben und es kann sein, dass bei der Serie oder beim Film niemals diese Vorgeschichte zu Trage kommt, aber dadurch entwickelst du seinen Charakter durch das, was er im Vorfeld erlebt hat. Du musst praktisch die Rolle leben und ich finde die Phase vom Drehbuch, das ist die, die einen so richtig zermürbt, weil irgendwie bei mir war es immer so, in jedem Charakter war ein Teil von mir drin.
Also den Film hätte ich mir gern mal gesehen. Alle Rollen sind Alkoholiker. War das ein Film in der Betty Ford Klinik?
Nein, das hieß Kaffee Sehnsucht und es war eine Weinbar, ja,
ja
das
klar.
Ist richtig.
Ja klar, waren natürlich alle Protagonisten Säufer.
Der Besitzer war Eddie, ja.
Eddie, okay. Naja, was ich irgendwie, wo ich mich dabei beobachte, ist, dass wenn ich die Charakterprofile schreibe, also wenn ich die Rollenprofile schreibe, die Charaktere der Rollen und der Figuren, dann kann es passieren, dass ich manchmal so ein bisschen abdrifte und dass die Fantasie mit mir durchgeht und dann, dass dann plötzlich diese Rollen Lebensgeschichten haben, wo du dir denkst, das ist so hanebüchern, was du da gerade schreibst, ja. Also,
aber
weiß ich nicht, Mutter im Krieg, im Kriegsgebiet verloren und Vater UN-Botschafter oder keine Ahnung was.
Ja, ja, ja. Aber ich meine, ja, das ist sehr interessant. Und das Schöne ist ja, die können auf einmal am Ende des Drehbuchs auf einmal auftauchen und der Zuschauer denkt sich, hä? Und dann wird nämlich die alte Geschichte von der Frau wieder aufgedacht. Ach, Wahnsinn. Alex, ich beneide dich ein bisschen. Also ich bin zur Drehbuchzeit wirklich zum Alkoholiker geworden, habe ich dir schon erzählt, die Geschichte. Mhm. Ich saß da, jede Woche musste ich eine neue Drehbuchfassung abgeben. Die anderen haben sich das irgendwie alle schon aufgeteilt. Donnerstags musste ich die Drehbuchfassung abgeben. Dann saß ich immer dienstags und mittwochs da mit einer Flasche portugiesischem Weißherbst. Ich hatte nicht so viel im Studium, also musste ich mir den
günstigsten. Wir haben ja nichts gehabt.
1,99 Rosé.
Hast du im Osten studiert?
Nee, die haben ja mehr mittlerweile als wir. Naja.
Ja, aber alles besser als Rotkäppchensekt.
Ja, ja. Es war portugiesischer Weißherbst, Rosé, dazu 2 Packungen Kippen und dann sich völlig in diese Welt reingelassen. Also ich habe dann auch gemerkt, ich könnte es nicht hauptberuflich machen. Es wäre mein Ende.
Naja, ich muss sagen, man kommt ja rein, weil ich habe das ja, wie du weißt, auch eine Zeit lang gemacht in Köln für ein Daily-Format und man kommt dann da rein. Das einzige Problem, was ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der gut abschalten kann von der Arbeit, Aber in dem Fall war es halt extrem schwierig, weil wenn du dich die ganze Woche und über Monate lang nur mit einem Drehbuch, also mit einem fortlaufenden Drehbuch beschäftigst und immer über die gleichen Figuren sprichst, dann glaubst du irgendwann, dass es diese Figuren wirklich gibt und dass es diese Situationen wirklich gibt. Und dann sitzt du da und man muss sich das ja so vorstellen, bei einer Daily, da schreibt man ja nicht alleine, sondern in einem großen Team. Und dann diskutiert man ja über die Szenen und dann sagt man so, ja, Chris würde jetzt das und das machen und dann sagt jemand anders, nein, das würde Chris nicht machen, der ist viel zu loyal, der würde seinen Chef nicht hintergehen oder sowas, ja. Und du redest dann so, als ob es diese Figur halt wirklich gibt, dabei ist es halt nur eine fiktiv erfundene Rolle. Und das finde ich sehr spannend. Was ich auch spannend fand, war so diese unterschiedliche Sichtweise auf gewisse Dinge, weil es schon gut ist, dass das Drehbuchteam in so einer großen Runde halt auch sehr durchmischt ist. Also es gab dann zum Beispiel so Liebesdramen in der Serie und
ja.
Dann war halt ein Mädel und die wurde halt betrogen und dann ist die wieder zurück und hat dem halt noch eine Chance gegeben und dann habe ich gesagt, ey Leute, keine Frau ist so blöd und würde das machen. Und dann haben mich meine drei Kolleginnen angeschaut und gesagt, doch Alex, fast jede Frau ist so. Und deswegen ist es ganz gut, dass man halt auch so unterschiedliche Blickwinkel hat, weil so kann dann irgendwie daraus was Gutes entstehen.
Ja, ich glaube aber, du musst das wollen. Also ich fand das auch super, dass wir hatten eine Zehnergruppe, jeder hat sein eigenes Drehbuch geschrieben, wir haben uns einmal die Woche zusammengesetzt und das alle durchdiskutiert. Aber ich glaube, du musst bereit sein, deinen Figuren auch einen anderen Twist durch Ideen von anderen zu geben. Also manche sind da so sehr festgefahren und sagen dann, nein, da wird nichts geändert. Also ja, ich bin auch der Meinung, das sollte immer Teamarbeit sein, aber man muss nicht jeden Ratschlag von Leuten befolgen.
Das stimmt, da hast du recht. So, während du jetzt kurz vielleicht irgendwas erzählst, du könntest vielleicht schon mal mit deinem Burner beginnen, wenn du möchtest. Also wir trinken
ja
was,
sehr gerne. Was machst du denn in der Zeit?
Ich gehe mal kurz auf Klo. Nein, ich habe mir natürlich ein paar Marillen gekauft. Und jetzt habe ich, weil wir vorher drüber gesprochen haben, ich jetzt total Lust drauf. Und hol mir jetzt 2-3 Marillchen von Aprikosa, höchstpersönlich gesegnet. Und du kannst schon mal, aber ich höre dich ja weiterhin. Ich nehme meine Kopfhörer mit.
Das ist ein Traum.
Und du kannst inzwischen von deinem Burner der Woche erzählen.
Der Burner der Woche.
Also, mein Burner der Woche ist dieses Mal nicht explizit ein Natural Wine, sondern ein Wein aus biodynamischem Anbau. Er kommt aus der Nähe von Valencia in Spanien. Das Weingut heißt Avan León und das Weingut gibt es seit 1927 und so alt sind auch die Rebstöcke. Allerdings wurde das Weingut aufgekauft von den Winzern 2000 und sie haben 2003 erst ihren ersten Jahrgang mit dem Wein gemacht. Lassen sich sehr viel Zeit und überlegen sehr genau, was sie wie mit ihren Weinen machen. Ich habe jetzt hier einen weißen. Ich habe ihn schon eingeschenkt, weil der braucht seine 12
Ich bin schon wieder
Grad,
da.
Sehr schön. 12 Grad Trinktemperatur.
Wirklich
der hat
so
eine
warm?
Sehr, sehr 12 haben sie gesagt.
Ist das
also
ein weißer?
12 Grad soll der, ja, ein weißer. Okay. Soll 12 Grad sein. So, ich riech mal dran. Und jetzt würde ich normalerweise sagen, boah, das ist sofort Sauvignon Blanc. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Aber ich trinke mal kurz. Der ist richtig schön leicht. Und jetzt merkt man nämlich auch beim Schmecken, warum ich diesen Wein so liebe. 60% Macabeo ist drin und nur 40% Sauvignon Blanc.
Du bist ja gerade so ein bisschen Macabeo-addicted, ne?
Ich bin so Macabeo-addicted und das Schöne ist einfach, also biodynamischer Anbau, ich mag es sehr, die Trauben werden in der Nacht geerntet, damit sie so viel wie möglich an Geschmack noch haben.
Aha.
Und auf dem Etikett, also erstmal heißt der Wein, dieser Weine heißt Solo, das ist der Solo Blanc 2018 und auf den Etiketten von der Solo-Edition sind die Schnecken drauf, was bedeutet, also was wirklich dafür steht,
Slow
dass
Food.
Das Wein... Genau. Das ist, sieht fast so aus wie das Slow Food Zeichen. Und es ist genau auch diese Mission, die die haben, dass sie sagen, wir geben den Wein die Zeit, die sie brauchen. Und wie gesagt, sie hatten das Weingut von 2000 an, aber 2003 war erst ihr erster Jahrgang, was ja auch dafür steht, dass sie sich Zeit gelassen haben.
Hört sich
gut an. Ich finde den wirklich super. Und ich habe den lustigerweise hier in einem Weinladen entdeckt, wusste, dass Avan Leon biodynamisch ist, lustigerweise die Besitzer des Ladens nicht.
Ich find's immer gut, wenn Verkäufer ihre Produkte kennen.
Ja, aber auch das waren der Besitzer des Ladens. Also das war richtig lustig. Und ich habe dann gefragt, erstmal generell, habt ihr biodynamischen Wein? Nee, haben wir nicht. Ich sag, ja, was ist denn mit dem? Ja, das ist hier so ein Öko-Zeug. Ist ja alles klar, nehme ich mit. Und das Schöne ist, weil die Besitzer nicht wissen, dass das ein besonderer Wein ist, kann man den dort sogar für 6,50 Euro hier bekommen.
Naja, so. bis jetzt zumindest.
Ich habe den Laden ja Gott sei Dank nicht gesagt. Ich bin auf jeden Fall happy. Ich liebe Maccabeo. Das ist so ein richtig, ich würde ihn nicht spritzig nennen, sondern das ist ein intensiver Wein. Und ich finde super und da wird ein bisschen Schwefel drin sein, ja, absolut. Die machen mittlerweile auch welche ohne Schwefel.
Du darfst nicht immer so dogmatisch sein mit deinem Schwefel.
Eben, dachte ich mir halt auch. Und ich finde, allein die Richtung biodynamisch ist für mich schon was, wo ich auch sehr gut mit leben kann. Also es ist ein sehr, sehr guter Wein. So.
Finde ich sehr gut. Ich habe mich ja auch so ein bisschen in Maccabeo verliebt, muss ich sagen. Nachdem ich in Bordeaux... Ist absolut skurril eigentlich, aber nachdem ich in Bordeaux den Clos du Soleil getrunken habe aus Katalonien. Nicht aus Katalonien, doch aus Katalonien, ne?
Doch.
Mhm. Ja. Auch Maccabeo. Entschuldigung, ich esse jetzt gerade die Marille, ne?
Ja, alles gut.
Die sind aber auch richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Also die Wahau. Die kann's schon, die Wahau. Das muss ich schon mal. Die kann das, ne? Die ist ja bei Natural Wine jetzt nicht so ganz vorn dabei, die Wahau. Aber nachdem ja der Wahauer Marillen Frühling Sommer ist, habe ich mir gedacht, nehme ich auch wirklich einen Wein aus der Wahau und habe einen gefunden, den ich sehr gern mag. Also ich mag das Weingut sehr gern. Es ist ein sehr altes Weingut, ein sehr traditionelles Weingut. Und habe aus der Wahau vom Nikolaihof den grünen Veltliner Zwickel. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern, weil du wirst dir denken, Zwickel, das ist doch ein Bier. Das stimmt, ja, Zwickel ist ja eigentlich so ein naturtrübes, ungefiltertes Bier. Was viele ja nicht wissen, warum das Zwickel heißt, ist, dass das früher eigentlich nur für die Bierproben gedacht war. Also da hat der Braumeister mit so einem sogenannten Zwickelhahn, hat er die Probe aus dem Bierfass entnommen und geschaut, ob das Bier in Ordnung ist. Und dann wurde sozusagen erst gefiltert. Und dann hat man irgendwie gemerkt, das kann man auch verkaufen. Sparen wir uns einen Arbeitsschritt. Und kann man auch, es gibt ein paar Doofe, die trinken das sogar, wie beim Orange Wine. Naja, auf jeden Fall, der grüne Veltliner Zwickel vom Nikolaihof ist ein bisschen anders. Also ja, es sieht auch ähnlich aus, weil er sehr trüb ist. Das kommt daher, dass man den Wein nach der Lagerung auf der Hefe, hat man so einen Teil dieses trüben Hefeabzugs, hat man genommen und dann einfach wieder in die Flasche reingeschüttet. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Flasche, bevor man sie trinkt, vielleicht so ein bisschen ein, zwei Mal wendet oder also nicht voll, nicht total schüttelt, aber so ein, zwei Mal wendet, damit sich der Trub halt so ein bisschen verteilt in der Flasche. Ich habe mir schon was eingeschenkt, ich habe natürlich schon probiert. Dem kann man auch ruhig ein bisschen Luft geben, finde ich. Und er hat eine unfassbare Frische. Diese Frische, die setzt sich auch am Gaumen fort. Er hat eine wahnsinnig schöne Frucht, irgendwie ein bisschen nach Nektarine, auch frische Kräuter, ein bisschen Kamille ist dabei. Er hat eine wirklich schöne trinkanimierende Säure. Und ich finde, der hat richtig Power, der hat 11,5%. Ich finde aber, der geht trotzdem noch so als Terrassenwein durch. Ich würde den trinken bei, also jetzt nicht so warm wie deinen, sondern eher so zwischen 8 und 9 Grad, im Notfall auch 10, aber wärmer würde ich den nicht trinken. Der ist richtig gut, ein richtig geiler Wein, richtig toller Sommerwein vom Nikolaihof, grüner Veltliner Zwickel.
Nice.
Und weil du gerade vorhin über Schwefel und biodynamisch und Co. gesprochen hast, Der Nikolai Hof, der bewirtschaftet das Weingut schon seit den 70er Jahren nach Demeter-Richtlinien. Und das war damals eher so eine praktische Entscheidung, weil der Besitzer, der Nikolaus Saas, der hat damals den Hof übernommen und hat einfach keine Kohle gehabt für technische Hilfsmittel und hat dann einfach Naturwein gemacht. Und seine Frau Christine, die später auf den Hof gekommen ist, die hat dann diese Demeter-Richtlinien sozusagen mitgebracht, von eigentlich aus der Landwirtschaft, und hat das dann erstmalig in einem Weinbaubetrieb integriert. Und deswegen zählen die beiden auch weltweit zu den Vorreitern für Demeter-Weinbau.
Ah, mega, ja cool.
Ja. Also ich habe ja schon viel getrunken vom Nikolai Hof, aber dass die so geile Sachen machen, war mir nicht bekannt.
Ja, cool. Super, das freut mich. Ich freue mich, dass wir uns ein bisschen mehr öffnen und aus ein bisschen aus diesem Dogma rauskommen.
Ja, ich war ja da nie drin, du warst da drin.
Ja. Ich freue mich, dass ich langsam mich ein bisschen öffne.
So, jetzt hast du es. Ich esse jetzt noch eine Marille.
Du willst die Ich trinke noch ein Maccabeochen. Vor allen Dingen mag ich Maccabeo wegen des Namens auch.
Ja, das stimmt.
Das erinnert mich halt auch ein bisschen. Schön. Ja, das klingt auch so ein bisschen orientalisch, so ein bisschen wie Scarabeus. Weißt du, Maccabeo, Scarabeo.
Das klingt halt nicht so plump wie Riesling oder. Ja.
Dornfelder.
Dornfelder, genau. Hast du es gesehen? Heute hat ein Wein-Influencer auf Instagram gepostet, was die User vom Dornfelder, von der Rebsorte Dornfelder halten. Lustig, dass du das jetzt sagst, ja.
Und was halten sie? Sie haben alle abgehatet bestimmt.
Ich glaube, dass 90% nicht wussten, was das ist. Aber
ehrlich?
Aber er hat es gerade erst gepostet, vor 2 Stunden oder so. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Naja, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Marille. Du weißt oder du merkst, ich bin ein bisschen Marillen.
Nennen wir die Folge Marilla Aprikosa?
Nein, Prinzessin Aprikosa würde ich sie nennen.
Prinzessin Aprikosa, okay.
Und ich werde jetzt auch, nachdem ich zu viele Marillen auch gekauft habe, wie immer, werde ich jetzt auch Marillenknödel machen. Oder wie man bei euch sagt, Aprikosenklöße.
Ja, aber die kennt man nicht. Was sind denn Aprikosenklöße?
Ja, weiß ich ja nicht. Siehst du, da haben wir wieder in Deutschland versus Österreich. Hätten wir eine Rubrik machen können heute.
Ja, aber erklär mal.
Marillenknödel, da scheiden sich die Geister, weil es gibt die eine Fraktion, und das gibt's bei deutschen Speisen ja sicher auch. Da gibt's die eine Fraktion, die macht die mit einem Kartoffelteig. So mache ich sie auch. Und dann gibt's die andere Fraktion, die macht sie mit einem Topfenteig, also mit Quark.
Ja.
So.
Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel bei Marillenknödel würde ich mir vorstellen, dass der Topfenteig besser passt wegen süß.
So, du bist raus, Keller. Ganz ehrlich.
Ja, erklär's mir.
Warum denn?
Es gibt ja bei uns gar keine Klöße mit Topfen.
Mohnnudeln sind ja auch.
Bei uns gibt's entweder Semmelknödel oder Kartoffelklöße.
Jetzt fangen wir nicht wieder mit den Semmelknödeln an, ganz ehrlich. Ne? Wo man da selbst das Weißbrot schneiden muss. Erstmal 3 Tage warten, bis das scheiß Brot trocken ist und es dann schneiden, weil es einfach keine Semmelwürfel zu kaufen
ja,
gibt.
Ja, aber jetzt erklär mir, wie soll denn Aprikose mit Kartoffel schmecken? Das ist ja so wie Reibekuchen mit Apfelmus, das verstehe ich auch nicht.
Ja, aber das ist ja süß, das ist ja, Mohnnudeln isst du ja auch süß, das ist ja auch ein Kartoffelteig.
Was sind Mohnnudeln? Dampfnudeln?
Ach Gott, nee, ganz ehrlich. Mohnnudeln sind so kleine Kartoffelteig, Wurzel, die man in Butter und Zucker und Mohn wälzt. Hast du das noch nie auf der Skihütte gegessen?
Da esse ich Dampfnudeln, das ist so ein dicker.
Ich weiß, was, du brauchst das mir jetzt nicht erklären. Das ist einfach. Willst du mir jetzt erklären, was ein Germknödel ist oder eine Dampfnudel?
Also weißt du, was ich auf der Skihütten meistens mache? Und das ist Marillenschnaps trinken.
Ja, genau. Und Jagertee. Das sind die Deutschen. So wie wir sie lieben. Kommen zu uns, kippen sich auf der Skipiste eine hinter die Binde und dann müssen wir sie mit dem Hubschrauber abtransportieren, weil sie gerne Baum fahren.
Nein, Ich mach fünf Pistenabfahrten, dann ist der, weiß ich nicht, ist irgendwie 13 Uhr. Mhm. Und ab dann ist Après-Ski in der Sonne.
Und was isst du dann?
Eine Dampfnudel.
Ey, Kenner, ganz ehrlich. Das ist einfach nur absurd, wirklich. Das ist einfach nur absurd. Ich sag dir jetzt noch, wie diese Knödel, um nochmal auf die Knödel zurückzukommen, ja? Weil das kann ich so nicht stehen lassen. Die werden ja gekocht oder gedämpft, gedünstet, wie auch immer du es möchtest. Und dann werden die in Butter, Semmelbrösel, das gibt es wahrscheinlich bei euch in Deutschland auch nicht, da muss man wieder warten, bis 3 Tage die Semmeln alt sind und sie dann reiben mit einem Reibeisen. Und die werden dann in Semmelbrösel und Zucker und ich gebe dann auch noch geriebene und geröstete Haselnüsse dazu, werden die dann so gewälzt. So.
Mhm.
Und wenn du mir da jetzt noch erklären willst, dass der Kartoffelteig nicht passt, ganz ehrlich, dann hast du keine Ahnung von Kulinarik.
Oh, jetzt kommst du mit der Nummer. Ich bin einfach auch kein süßer Typ, ja. Also
na gut, du kommst ja auch aus einer Stadt, ne, wo man Blutwurst mit Reibekuchen und Apfelmus isst. Also da muss man jetzt sich auch echt nicht wundern.
Ich bin kein süßer Typ. Ich sag dir, würdest du mir da Blutwurst reinmachen, dann wäre alles gut. Nee, mag ich doch gar nicht. Aber ich bin einfach kein süßer Typ. Also ich kann mir vorstellen, sowas mit in so einer Eisform zu essen. Ich glaube, wir beide waren mal irgendwo Fine Dining. Da gab es Marillenknödel in Eisform.
Und weißt du, was das Beste ist? Eine liebe Freundin von mir, meine liebe Freundin Easy, die hört ganz eifrig unseren Podcast. Und ich habe jetzt
noch. Ich glaube, das ist die Dame, die hat mir Negroni vorgeschlagen, dass ich den mal als Aperitif trinken soll.
Ist das so?
Kann das. Irgendwer von deinen Freundinnen hat mir vorgeschlagen, jetzt letzte Woche, nachdem ich nicht mehr wusste, was ich trinken soll, und du hast gesagt Wermut, da hat die Dame mir Negroni vorgeschlagen.
Ah, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Trick, weil alles, was ich mir wünsche von meinen Freunden und Bekannten, das bespreche ich einfach im Podcast. Zum Beispiel habe ich ja in einer Folge gesagt, dass ich süchtig nach Küchenrolle bin, weil ich werde ganz nervös, wenn ich kein Küchenpapier zu Hause habe, weil ich alles damit abwische. Und das hat sie mir beim letzten Mal mitgebracht. Und dann habe ich ja 2 Folgen davor habe ich ja Eismarillenknödel gegessen in der Folge, hat die Eismarillenknödel mitgebracht. So, also.
Aber wo haben wir denn, also ich kann mich an den Geschmack und die Konsistenz erinnern und fand es großartig. Irgendwo haben wir beide zusammen Eismarillenknödel gegessen.
Das kann ich dir nicht sagen, Verena.
Es war toll.
Mhm.
Ja.
Ja.
Gut, Eismarillenknödel, gut.
Ja. Na gut. Das bringt alles nichts, damit dir über süße Knödel zu sprechen. Lass uns zu unserer beliebten Rubrik, dem Hate Moment, kommen.
Der Hate Moment der Woche.
Ja, der Hate Moment, der ist mir eben zuvor passiert, deshalb konnten wir auch erst später den Podcast aufnehmen. Mein Hate Moment ist folgende Situation. Du packst alles zusammen im Büro, bringst deine Sachen in die Küche, bist einfach fertig, setzt dich nochmal kurz an den PC, fährst alles runter, nimmst dir deine Tasche, sagst schon allen Tschüss und dann klingelt das Telefon bei dir im Büro. Und dann denkst du so, ja komm, ich gehe schnell dran, das wird nicht lange dauern.
Ja, aber das ist ja dein Fehler, da gehe ich ja nicht mehr ran.
Ja, ich aber schon. Aber meine Telefonate dauern meist nicht so lang. Die Leute, die mit mir lang quatschen wollen, auch beruflich, rufen mich eigentlich immer auf dem Handy an. So, jetzt war ich aber gebunden an das Festnetztelefon meiner Firma. Und da hatte ich eine Person dran.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es so geil, dass es noch Festnetztelefone gibt. Naja, gut,
ich verstehe
weiter.
Es auch nicht. Also, dann hast du halt nicht die Person dran, die noch kurz eine Frage hat, sondern es gibt es in meinem Job leider sehr oft, der unfassbar Redebedarf hat und du kannst ihn aber nicht abwimmeln, weil es sind zwischen dem Redeschwall, der kommt, auch ein paar wichtige Infos für den Job dabei. Und dann, also ich habe tatsächlich, der Alex war Zeuge, 20 Minuten damit verbracht, jemandem zuzuhören, der einfach selber keinen Feierabend machen wollte und mich nerven wollte damit und mich zutexten wollte, einfach quatschen wollte und nebenbei ein bisschen was Berufliches machen wollte. Mhm. Verstehe ich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Also da könnte ich mich jahrelang drüber aufregen. Also und vor allen Dingen, das sind diese Leute, die dann auch, wenn die merken, du willst gehen, das immer wieder ihr Anfangspunkt, warum sie anrufen, immer wieder wiederholen und in einer neuen Ausführung dir präsentieren, sodass du dir irgendwann so denkst, haben wir eben besprochen und nicht aufhören. Ich ertrage das nicht. Also zum einen nicht um 18 Uhr solche Gespräche und zum anderen nicht generell solche Gespräche. So. Was sagst du dazu, Alexandre? Das hat man so als freier Mensch nicht, ne?
Also erstmal habe ich kein Festnetztelefon, so fängt schon mal an.
Ja.
Und das bedeutet, dass ich ja auch immer sehe, wer anruft. Aber ich habe da so meine Tricks und eigentlich wollte ich ein Geständnis der Woche machen, das ein anderes Geständnis ist, weil die Rubrik kommt ja danach, aber jetzt gerade ist mir ein Geständnis eingefallen, das sage ich jetzt noch nicht, das sage ich dann beim Geständnis der Woche, was ich nämlich mache in manchen Fällen. Das ist richtig fies, okay. Aber ich sag's dann später. Also wie gesagt, wenn du rangehst, bist du selbst schuld oder du kannst ja auch sagen, ey, sorry, ich muss jetzt echt weg, ja, oder keine Ahnung, ich habe einen Termin, ich möchte dich nur ungern unterbrechen, aber so.
Ja, aber um 6 Uhr abends sowas zu sagen, das gilt ja in der Medienbranche schon fast wie Halbtag, ja, also auch egal, ich war tierisch genervt, bin dann gehetzt hierhin und ich sag mal Danke an den netten Menschen, der mich um 18 Uhr angerufen hat und einfach mal ein bisschen quatschen wollte.
Danke. War das der Wendler oder?
Ja, es war der Wendler.
Mann, der labert aber auch immer.
Oh Mann, ey. Ja, und dann immer die Beziehungsnummern. Ich will das nicht mehr.
Ja, naja, klar.
Ich bin halt Dr. Love.
Du bist Dr. Love, ja. Naja, mein Hate-Moment hat auch ein bisschen mit Reden zu tun. Und zwar, mir fällt es immer mehr auf, dass es Menschen gibt, auch in meinem Freundeskreis, die erzählen mir Geschichten einfach mehrmals. Und es macht mich so aggressiv, dass sie sich einfach nicht merken können in ihrem kleinen Spatzengehirn, dass sie mir die Geschichte schon dreimal erzählt haben. Und dann muss ich immer sagen, ja, hast du mir schon erzählt. Ja, weißt du, und dann bin ich da rein und dann habe ich gesagt, ja, hast du mir auch schon erzählt. Und dann irgendwann denkst du dir, ich kann jetzt nicht fünfmal sagen, hast du mir schon erzählt, weil es kommt total unsympathisch rüber. Aber es regt mich so auf, dass diese Geschichten dauernd wiederholt werden und immer wieder, und das Lustige ist, manchmal verändern sich diese Geschichten und ich denke mir, aha, das Detail war aber das letzte Mal irgendwie nicht dabei. So, also.
Mache ich das auch?
Nein, du machst das überhaupt nicht.
Also ich glaube, das sind Typen Menschen, die diese Geschichten so vielen Leuten erzählen, dass sie irgendwann gar nicht mehr wissen, wem sie es schon erzählt haben und wem nicht.
Meinst und dann vor du, allem,
das könnte sein?
Na, vor allem dann erzählen sie, also ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel, die sagen, also eine Freundin von mir, ja, die sagt zum Beispiel zu mir dann, du, ich würde total gern wieder mal mit dir zu zweit Abendessen gehen in das und das Lokal. Dann sage ich, ja, passt, machen wir uns was aus. Beim nächsten Mal, wenn ich sie treffe, sagt sie, du, Thomas und die Claudia, die haben jetzt vorgeschlagen, dass wir mal in das und das Lokal gehen. Hast du Lust, dass du da mitkommst auch? Und dann denke ich mir so, sorry, aber letztes Mal hast du gesagt, wir zwei sollen noch hin. Jetzt erzählst du mir die Geschichte plötzlich ganz anders. Und beim dritten Mal geht dann irgendwie noch, weiß ich nicht, die halbe Nachbarschaft mit oder was. Und das regt mich einfach auf. Das regt mich sehr auf, ja. Und
aber auch, das ist ja was anderes.
Das ist was anderes, das weiß ich schon, ja. Aber trotzdem, das regt mich auch auf. Ich habe gleich zwei Hate-Moments, das regt mich auch auf. Aber was mich richtig aufregt, sind auch diese Geschichten, die dann doppelt, dreifach erzählt werden, ja. Das mag ich einfach nicht. Es nervt mich. Ich habe keine Zeit.
Ja, weißt du,
das
aber
ist
warum,
schade um meine Zeit. Weißt du, ich teile mir meine Zeit gut ein. Und
aber weißt du, warum dich das nervt? Du kommst dir nicht exklusiv vor, weil du dir halt genau das denkst, sag mal, willst du mich verarschen? Ich habe dir doch letztens schon das und das dazu gesagt.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich hast du es 400 Leuten erzählt und jetzt weißt du gar nicht mehr, dass du es mir erzählt hast. Und jetzt erzählst du es mir einfach nochmal, weil in deinem Leben gibt es wahrscheinlich auch nichts anderes als diese Geschichte. Und
nein, und das ist ja auch eine gewisse Art der Wertschätzung, oder? Ich meine, ich muss mir doch schon merken, wem ich was erzählt habe, oder? Ich meine, das ist doch, total. Also da denke ich mir doch, ey, hast du dir eigentlich gemerkt, was ich dir erzählt habe, oder soll ich dir jetzt auch nochmal erzählen, die ganze Geschichte? Also das ist einfach, ja, das regt mich auf.
Das ist,
muss ich
das ist so ein bisschen wie, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, und zwar auf das bezogen. Ja. Ich habe ja auch nicht, also dir würde ich ja auch niemals belanglosen Shit erzählen. Dir erzähle ich Sachen, die mich bewegen, ja, also weiß ich halt auch, was ich dir erzählt habe. Bei jedem anderen Menschen eigentlich, also weil ich glaube, ich bin auch darüber.
Ja, aber wir beide sind ja auch Menschen, habe ich das Gefühl, die gar nicht so viel Belangloses besprechen. Also ich zumindest.
Ja, das stimmt.
Also ich habe so wenig Dinge, die, wo ich mir denke, die bespreche ich jetzt mit Freunden, die jetzt belanglos sind.
Ja.
Weil ich halt,
du würdest mir jetzt nicht erzählen, der Postbote hat heute zweimal geklingelt.
So, nein. So,
ne? Ja.
Aber das sind halt so Smalltalk-Themen, und wir beide haben die in unseren Jobs, müssen wir das sowieso immer wieder machen, Smalltalken, über irgendwelche fucking langweiligen Themen. Und deswegen würde ich das privat niemals machen. Also, das ist jetzt mir auch zu schade um die Zeit, da schaue ich mir lieber eine Netflix-Serie an, ganz ehrlich.
Ja, und das ist aber so, dass da merkt man ja irgendwann, mit welchen Menschen möchte man sich umgeben, weil das ist natürlich das, wenn, ich brauche nicht auch noch in meinem Privatleben Menschen, mit denen ich dieses, na, wie geht's dir, gut, ah, oh, ja, super, okay, dann bis demnächst beim Kaffee, diese Nummern brauche ich nicht. Also entweder habe ich Freunde, mit denen rede ich und teile ich sehr viel, oder ich habe Bekannte oder Kollegen, aber also bei meinen Freunden würde ich niemals, also du würdest mir direkt sagen, wenn ich hier mein Arbeitsblabla bei dir bringen würde, würdest sofort sagen, ey Keller, was redest du da? Also so, wen interessiert das gerade, dass irgendwie der Küchendienst heute nicht gemacht wurde, ja? Also
bei euch gibt's Küchendienst?
Ja klar,
das ist ein
und
Scherz.
Vor allen Dingen. Und wenn du nicht da bist, weil du auf einem Projekt bist, so wie ich oft, ja, dann ist es nicht so, dass einfach wer anders eingeteilt wird für den Küchendienst. Dann musst du dich selber um Ersatz für deinen Küchendienst kümmern. Das macht natürlich nie jemand. Und dann sieht es irgendwann aus wie ein Chaos. Und spätestens, wenn wir in Portugal auf dem Projekt sind, kommt irgendwann eine E-Mail an alle mit so einem Bild von der Küche, wo es wo es so heißt, wer hat denn da wieder seinen Küchendienst nicht gemacht? Ja, ja, das ist ganz strikt bei uns.
Aber ich hatte auch mal einen Kollegen, ich weiß bis heute nicht, wer es ist, aber ich habe zumindest eine Vermutung, der hat es geliebt, Post-its überall hinzukleben. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe mir im Büro in der Küche einen Salat gemacht mit Mozzarella und habe halt vergessen, wirklich vergessen, die Packung von dem Mozzarella wegzuschmeißen. Da kam ich 2 Stunden später in die Küche, klebte da ein Post-it drauf. Und da standen dann so Sachen drauf wie, machst du das zu Hause auch?
Oh nein! Oh nein!
Und das ging dann halt weiter. Also diese Post-its, die klebten dann auf der Toilette, beim Waschbecken, keine Ahnung, weil die Seife aus ist und ob das niemandem auffällt. Also und im Kühlschrank.
Ach, ist so richtig Büro-Life, ne? Mhm. Also wirklich.
Ja, das ist echt Stromberg. Stromberg hoch 10.
Ja. Geil. Ja, sowas erlebst du halt nicht als Freier, ne?
Nicht wirklich.
Ich mach dir demnächst, wenn ich bei dir bin, auch ein paar Post-its.
Ja, was schreibst du da drauf?
Hallo? Ich schreib da sowas drauf wie, machst du das zu Hause auch? Ach nee, du bist ja zu Hause. Sowas schreibe ich da drauf.
Oder, ja, finde ich schön.
Bitte mach die Tür zu beim Rauchen, du rauchst ja nicht, aber das ist auch sowas, wo sich Leute immer tierisch aufregen. Bitte mach die Tür beim Rauchen zu, damit der Rauch nicht reinzieht, wie andere Nichtraucher werden belästigt.
Aber jetzt sag nochmal, ich habe jetzt auch immer nicht ganz verstanden, was bei diesem Küchendienst, was da gefordert ist an
Manpower. Okay, ich kann es dir sagen. Mhm. Also, pass auf. Alle holen sich morgens Kaffeetassen und stellen die auch in die Spülmaschine, aber irgendwann ist die Spülmaschine voll und dann stellen sie es überall hin. Du machst dann also die Spülmaschine an. Du bist auch für die Wartung der Kaffeemaschine in dieser Woche zuständig. Und du bist eigentlich dafür zuständig, dass alles immer clean ist, ja?
Willst du also mich eigentlich verarschen? Geht man die ganze Woche?
Eine Woche lang, mit wem zusammen, aber immer zu zweit ist der Küchendienst. Aber das wird auch willkürlich ausgewählt. Also es kann auch mal passieren, dass du irgendwie mit einem Kollegen, den du gar nicht leiden kannst, zusammen Küchendienst hast. Und dann müsst ihr euch absprechen, ne? So. Und dann musst du auch ein bisschen gucken, dass die Milch, die offene, nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank ist und dass sie weggeschmissen wird. Und wenn die Spülmaschine dann fertig ist, musst du sie ausräumen und die vollen Sachen, die oben stehen, wieder einräumen und anschmeißen.
Alter Schwede, ey, das ist ja, kriegt ihr das sonst nicht hin? Ich meine, wenn die Spülmaschine voll ist, und ich bin derjenige, der halt gerade reinkommt, dann räume ich die aus. Wo ist das Problem?
Es gibt ja schon immer eine Küche. Ich freue mich immer, wenn ich Küchendienst habe.
Weil du weißt, dass die Küche dann wirklich sauber ist.
Erstens das und zweitens bin ich die ersten und 15 Minuten meines Arbeitstages erstmal mit der Küche beschäftigt und die letzten auch. Und ich denke mir so, ja gut, wenn ihr so teuer den Küchendienst bezahlen wollt, bitte, dann ist das nicht mein Problem.
Das ist halt auch das immer, was ich nicht verstehe. Weißt du, dass dann ja auch die Leute, die irgendwie für einen gewissen Job da drinnen sind, dann plötzlich solche Sachen machen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht überheblich wirken, aber das ist ja auch nicht das, wofür man bezahlt wird. Ich meine,
es geht um die Gemeinschaft, Alexandre. Wir sind alle ein Team.
Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine wahnsinnige, also ich bin wirklich morgens empfindlich hoch 1000. Also ich bin wahnsinnig geruchsempfindlich, wahnsinnig lärmempfindlich und wahnsinnig lichtempfindlich. Aber das Licht, das geht noch halbwegs, der Lärm ist auch erträglich in Maßen, aber Geruch ist für mich wirklich, also wenn ich morgens Kaffeetassen einräumen müsste, und wenn man die dann so umdreht und da ist noch ein bisschen Kaffee drin und der spritzt dann so vielleicht auf meine Hose oder so, da kotze ich und gehe, ganz ehrlich.
Also bist du auch so ein bisschen so, du bist so der Typ, der nach dem Aufstehen direkt Zähne putzen muss, weil er niemals seinen Partner mit ungeputzten Zähnen küssen würde.
Ja, natürlich.
Würde.
Also das ist doch verrückt. Also das ist wirklich, also wenn mir jemand erklären möchte, sorry, dass wir jetzt schon wieder in sexuelle abdriften, aber wenn mir
es
jemand…
Es geht nicht um sexuelle, es geht ja um Gerüche.
Ja, aber wenn mir jemand erklären möchte, dass das sexy ist morgens, wenn sein Partner nach 8 Stunden Schlaf einem mit Mundgeruch anhaucht im Bett, dass das irgendwie angenehm ist… Ey, sorry, so sehr kann ich niemanden lieben. Das ist einfach nicht geil.
Mhm.
Ist so.
Ja. Ja. Mhm.
Wie siehst du das? Das ist halt schwierig, zum Beispiel beim Morgensex ist halt schwierig. Also.
Ja, genau. Also.
Da gehen halt nur gewisse Dinge.
Ich muss halt sagen, ich habe das nur bei einem Menschen, wo mich das nicht stört. Und Aha. Das ist für mich, also seitdem ich den kenne, ist es für mich auch neu, weil ich früher so die Erste war, die aufgesprungen ist und sich Zähne geputzt hat. Und ja, jetzt ist mir das irgendwie Wumpe. Aber ja.
Ich habe früher, als ich jung war, bin ich sogar morgens aufgestanden, hab so getan, als ob die, das ist schon wieder ein Geständnis, ne? Als ob ich auf die Toilette gehen würde, hab mir schnell die Zähne geputzt, ein Kaugummi reingegeben und hab mir Deo unter die Achsel gespritzt.
Ich auch!
Und bin
ich
wieder
auch.
Ins Bett gegangen.
Ich auch! Als wenn der Typ nicht vorher gemerkt hätte,
genau,
dass du irgendwie geschlafen hättest, so. Oh, ja, so
manchmal
war ich auch.
Manchmal kam es dann halt auch vor, dass derjenige dann gesagt hat, hast du dich gerade einparfümiert? Was? Nein, ich war nur auf der Toilette.
So war ich auch, Alex. Ach, schön.
Herrlich.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist eine gute Einleitung zu unserem Geständnis der Woche.
Das Geständnis der Woche.
Ja, das ist bei mir diesmal sehr persönlich.
Aha.
Und zwar,
das ist mal schön, endlich mal was Persönliches.
Wir haben ja so oft darüber geredet, wie cool, lässig, tralala ich bin, ne? Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, vielleicht liegt's am Alter, vielleicht liegt's am Job, vielleicht, ich weiß nicht, Frau Sieg, ich bin ganz, ganz durch und durch eine unfassbare Zicke. Ich weiß nicht, ob geworden oder mir geht's einfach bewusster. Also
aber
so eine
Mischung
aus. Das
ist doch jetzt
aus,
kein Geständnis.
Ja, doch, es ist eine, doch, weil
das
ich.
Weiß doch jeder.
Nein, eben nicht. Also wir versuchen ja eigentlich seit über 7 Monaten das Bild aufrechtzuerhalten, wie cool ich bin. Und ich glaube, zumindest weil es mir bewusst geworden ist, also es ist wahnsinnig. Ich bin so richtig auch wie so eine kleine Prinzessin. Ich merke so im privaten Life, wie sich so die Welt um mich drehen muss und wie ich so anderen nichts gönne und sowas. Ich bin so richtig. Ich glaube, es ist eine Phase gerade, aber es ist unfassbar, wie ich rumzicke, wie ich mit der Peitsche rumlaufe. Mir wird im Job auf einmal gesagt, der Blick, den du hast, der ist einfach nur noch asozial und so. Ich bin so richtig bösartig zickig geworden.
Also ich finde, ich würde es nicht als zickig bezeichnen. Ich finde, du bist ein weiblicher Macho eigentlich.
Oh, ja. Genau.
Weißt du?
Ja, so bin ich.
So würde ich dich beschreiben, ein weiblicher Macho.
Ja, und der dann aber in Notfällen, wenn es anderen auffällt, so voll die emotionale Diva wird, ne? So.
Genau.
So,
da
so,
musst du schnell ein Snickers oder ein Bounty oder ein Twix oder einen anderen Schokoriegel essen.
Genau, isst man Snickers. Ja, ja, aber ja, vielleicht ist es so. Aber mir wird es gerade erst so bewusst, weil ich dachte wirklich jahrelang, ich wäre cool.
Ja.
Also.
Weißt du, es ist immer schön, wenn man irgendwann draufkommt, dass man sich getäuscht hat. Nicht nur in anderen Menschen, sondern auch in sich selbst. Das ist ein totales Aha-Erlebnis.
Ja, und deshalb wollte ich das einfach jetzt mal im Podcast gestehen, weil ich stehe jetzt einfach dazu. Auch ich habe sehr viele der vermeintlich negativ, oh Gott, ich gendere wieder. Also das, was oft Frauen als negative Eigenschaften zugeschrieben wird, ich erkenne es in mir wieder.
Mhm.
Hallo Welt. So, sorry.
Mhm. Vielleicht ist
mehr
das auch so ein Altersthema, weißt du? Vielleicht gehst du schon langsam auch auf das Klimakterium zu.
Ja, um das kurz mal den Hörern zu erklären, ich habe dem Alex heute gesagt, also sollte ich irgendwann mal Mutter werden, dann habe ich nur noch 3 Jahre, was tatsächlich so ist. Und vielleicht macht das jetzt was mit mir.
Tick, tack, tick, tack.
Na gut, lassen wir das, ist ein anderes Thema. Du musst auch noch was gestehen, glaube ich.
Ja, mein Geständnis der Woche. Ich wollte ja eigentlich was anderes nehmen, aber nachdem du das mit dem Telefonanruf erzählt hast, Telefonanruf ist auch ein geiles Wort, ne? Gibt's noch einen anderen Anruf? Ja, gut, es gibt noch einen Skype-Anruf.
Ja, ein FaceTime.
FaceTime, WhatsApp-Anruf. Also was du von deinem Telefonanruf erzählt hast, da ist mir eingefallen, was ich nicht oft, aber doch hin und wieder in unregelmäßigen Abständen mache, wenn mich jemand mega nervt am Telefon. Das können auch Bekannte, bei wirklich engen Freunden mache ich es nicht, aber bei Bekannten habe ich es schon hin und wieder gemacht, bei Kollegen auch, dass ich, wenn ich genervt bin während des Gesprächs, oder wenn es einfach gerade unpassend ist, ja, also keine Ahnung, ich stehe zum Beispiel an der Kasse und ich, Idiot, heb halt ab und derjenige erzählt mir dann irgendwie 10 Minuten eine Geschichte und ich bin eigentlich mega genervt, weil ich natürlich wieder keine Einkaufstüte mit habe und eine Packung Milch und die Butter und die Kartoffeln und alles unterm Arm habe und in der Schulter mein Handy eingeklemmt und gleichzeitig muss ich zahlen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, manchmal mache ich das, dass ich einfach auflege, einfach komplett unvermittelt. Einfach auflege und dann das Handy auf Flugmodus schalte. Und dann Stunden später erst irgendwann wieder das aufdrehe und dann schreibe ich, ey, sorry, Akku war leer.
Nein. Nein, Alex.
Ja, das mache ich.
Bei jedem, und wie ich dich bei jedem Geständnis ja frage, hast du das auch schon bei mir getan?
Nein, Hans, kannst du dich mal erinnern, dass mein Akku leer war?
Ich weiß nicht. Ich denke mir gerade, ach du Scheiße, Alexandre, das machst du nicht wirklich.
Doch, ich habe doch gerade gesagt, bei engen Freunden mache ich es nicht, aber bei Bekannten schon und bei Kollegen auch. Das Problem ist natürlich, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wenn jetzt wirklich mal der Akku bei mir leer ist, dann wirst du mir das nie wieder glauben, ne?
Nee. Dann überlege ich so, boah, war die Story echt so langweilig? Habe ich gerade über den Küchendienst in meiner Firma geredet?
Ich mache das aber manchmal auch so, dass ich das schon ankündige, dass ich sage, du, mein Akku, ich habe nur noch einen Akkustrich. Es kann sein,
das ist ja noch kalkulierter.
Es kann sein, dass gleich aus ist.
Das habe ich bei meiner Mom aus. Bei meiner Mom, weißt du, im Ausland war es ja früher normal, dass es manchmal so abgebrochen ist, wenn ich gerade
irgendwo
im Ausland gelebt habe.
Oh Gott, hast du dann so geredet, so H,
ja.
B,
ja. Ja. Und dann so, boah, ganz ehrlich, also das war, in China war das super, wenn mir meine Eltern wieder erzählen wollten, ich muss durchhalten, Chaka, du schaffst das und so eine Scheiße, ja, damit, da habe ich immer, da war Empfang ganz schlecht auf einmal. Ja.
Du kannst auch so sagen, so, hallo, 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 der Empfang ist weg und dann legst du auf. Gut, ja, aber mit Akku ist halt super, weil da ruft dann keiner mehr. Also ruft noch einmal an, checkt, okay, Handy ist aus. Offenbar ist der Akku leer.
Aber ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich mag Menschen eigentlich sehr ungerne, die zu Tageszeit, um Ruhe zu haben, ihr Handy auf Flugmodus stellen und dementsprechend ja Leuten gar nicht die Möglichkeit geben, durchzukommen. Ich finde, dieser Schlafmodus ist super, weil da kommen die Nachrichten ja trotzdem an. Der Hörer, der Anrufer hat das Gefühl, er kommt nicht durch, ja. Nur wenn er irgendwie 3-4 Mal hintereinander anruft, kommt er irgendwann durch, weil das dann so, das kannst du aber auch ausstellen. Also wenn du es im Schlafmodus hast, dann kommen die Nachrichten wenigstens trotzdem an. Aber Aha. Du merkst davon nichts, weißt du? Aber im Flugmodus ist es so, dass du den Leuten wirklich versperrst, dich gänzlich zu erreichen. Die Nachrichten kommen nicht mehr durch. Bei WhatsApp schon, aber die anderen Nachrichten nicht mehr. Und dann finde ich es echt asozial, weil dann denkt der es gegenüber, das wäre alles irgendwann angekommen. Und es ist aber nie angekommen.
Nein, das denkt er ja nicht, weil der sieht ja bei WhatsApp, dass da nur ein Haken ist zum Beispiel.
Bei WhatsApp, aber nicht bei diesen Messages.
Bei welchen Messages?
Ja, wie heißt das? SMS,
Tinder.
Aber was jetzt? iMessage.
Tinder meinst
Tinder.
Du?
Na, bei Tinder sieht man doch gar nichts, oder? Keine Ahnung.
iMessage, wer verwendet iMessage?
Viele.
Ja, da steht doch auch zugestellt.
Ja, eben halt, dann steht er aber als SMS zugestellt. Das kommt nur niemals bei ihm an. Ich sag dir,
Keller,
ich spreche aus Erfahrung.
Ja, ja, ja. Du musst WhatsApp schicken. Lass dich überwachen. Ist doch viel besser.
Ja gut, vor allen Dingen diese ganzen WhatsApp-Gruppen sind so toll.
Die sind richtig toll, ja.
Aber ich, die WhatsApp-Gruppen mit euch, die wir haben, im Öl mit Kirchberger heißt unsere.
Du sollst das nicht verraten.
Das jetzt kann ja jetzt keiner hacken.
Ja, aber das musst du jetzt auch erklären, warum das so heißt. Weil wir,
also,
ja.
Mein Freund Max ist mit nach Wien. Das erste Mal in seinem Leben war er in Wien, er hat's geliebt. Wir haben bei Alex und seinem Partner übernachtet. Und wir waren abends auf einem super tollen Dinner, wo Frau Kirchberger ihr eigens hergestelltes Öl aus Mallorca präsentiert hat.
Sonja Kirchberger, wer sie kennt.
Sonja Kirchberger. Und wir hatten einen wundervollen Abend und daraufhin haben wir diese Gruppe im Öl mit Kirchberger gegründet. Und irgendwie ist es schön, weil diese Gruppe durch Alex Partner und durch meinen Kumpel Max immer weiter so belebt wird, weil irgendwie du hörst 2 Monate lang nichts und dann schreibt einer von beiden irgendwas da rein und alle lachen sich tot. Deshalb mag ich diese Gruppe unfassbar gerne.
Das stimmt. Und im Öl mit Kirchberger ist ja doppeldeutig, weil im Öl heißt ja in Österreich betrunken sein.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, ich bin im Öl heißt, ich bin betrunken.
Ach, super.
So, Keller, jetzt hast du wieder was dazugelernt und wir sind am Ende. Was du mit dieser Information machst, das bleibt völlig dir überlassen. Nimm es oder vergiss es auch gleich wieder. Ich kann es dir auch die nächsten 3 Mal nochmal erzählen, wenn du möchtest. Und auch immer in einer anderen Version. As you like. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Sachen zusammenpacken. Ich bin ja gerade am See und fahre zum Sundowner nach Weiden am Neusiedlersee und werde diesen wunderschönen Tag jetzt ausklingen lassen.
Ja, dann macht das mal bitte und während ihr das hier alles schön am Sonntag hört, könnt ihr ja aus Versehen mit dem Finger ausrutschen und uns bei iTunes 5 Sterne geben.
Ach so, was hab und, ich schon wieder was anderes gedacht.
Und irgendwie auch gern bei Instagram, wie auch immer, liked uns, mal schreibt Kommentare, weil dann gibt's uns auch noch ein bisschen was, ne?
Genau. Dann kommt auch vielleicht bald der nächste Sponsor.
Boah, ich glaube, jetzt drückt keiner mehr irgendwo drauf. Na gut, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag.
Tschüss.
Tschüss.